Ich habe in Vorbereitung für eine Handvoll Donuts-Quiz, was wir bald machen werden,
Was hast du
nochmal.
für eine sexy Stimme
Das ist meine
ausgepackt? Das ist deine
24-Stimme.
Moderationsstimme.
Das ist meine 24-7-Stimme, Xenia. Das
Okay,
ist wirklich,
tut mir leid.
also,
Ich habe, ja,
so rede ich
ich,
immer.
ja, beschäftige mich.
Hat
Guten
er halt Harry
Tag.
Potter geguckt und deswegen ist er jetzt so ein bisschen Sirius
Genau,
Black.
Dumbledore-Stimme.
Das ist meine Dumbledore. Ich weiß nicht, ob er in Deutsch.
Dumbledore.
Der
Was?
Dumbledore.
Der Dongle.
Ja, ich habe Harry Potter nochmal geguckt in Vorbereitung für ein Quiz, das ich hoste. Und da wird vielleicht bald hier was
Wer
passieren.
tritt denn da an?
Das dürfen wir schon
Marius gegen
sagen?
Alper.
Pff,
Ja,
genau,
Marius
ey.
gegen Alper. Nein,
Wer weiß weniger?
wir
Spaß,
Wow.
Spaß.
Wir
Wie heißt die
veranstalten.
Eule von Harry?
Hedwig.
100 Punkte für
Eine
Gryffindor.
Freundin von mir hat da mal Hagrid geantwortet. Das
Hagrid.
fand ich
War's?
sehr
Oh,
lustig.
aber ich find's
ja,
witzig,
aber
wenn Hagrid eine Eule wäre.
Das ist,
Oder? Ich finde,
Hagrid.
Hagrid ist auch ein guter
Was wäre
Eulenname.
Hagrid für
Hagrid
ein
ist aber auch
Tier? Was wäre
generell.
Hagrid für ein Tier?
Hagrid wäre ein
Bär.
Bär?
Ja,
Nee, ein
das ist die
Mammut.
definitive
Das ist ein Mammut.
Antwort.
Ja, okay, ein Mammut
Ja,
sehe ich
okay,
auch.
aber das
Lang
Mammut ein
rüsselt.
Tier.
Wow. Ja, wir haben Deadpool geguckt. Ich
Okay,
weiß, das
nochmal.
Ja,
Also,
bitte.
ich habe Harry Potter nochmal geguckt. Und mir ist aufgefallen, Gott macht diese Film- und Buchreihe gar keinen Sinn an so vielen Ebenen.
Ich dachte, du sagst jetzt gar keinen Spaß.
Nein, doch,
Dann wäre ich
Spaß
aufgestanden und gegangen.
unendlich, aber es gibt so viele Sachen, die wirklich keinen Sinn ergeben.
Da muss ich aber wirklich eine Lanze brechen für die Bücher, weil da gibt es zwar auch Logiklöcher, aber weniger als in den Filmen. Die
Okay.
Filme haben noch mal einiges so
Das
zusammengefasst oder
merke ich. Das,
irgendwie,
ich
ja,
meine, es
nicht
ist
mehr
Magie, es
aufgegriffen.
ergibt hinten und vorne keinen
Ja,
Sinn.
das stimmt, aber wirklich diese Szene an Gleis 9 3 Viertel, wo die dann alle in diese Wand reinlaufen
Ja,
und
und keiner
niemand sagt
sieht's.
was und dann
Ja.
aber in Teil 2, wo sie dagegen laufen, oh, was ist so ganz schön dumm, dass du gerade dagegen gelaufen bist. So, das ergibt keinen Sinn.
Wie meinst du das?
So,
Also,
dass
du meinst die
keiner,
Muggel oder
genau, dass
was?
die Muggel das niemand bemerkt
Ach so,
ist
aber das
und
ist ja schon so ein Motiv, was ja immer in den Harry Potter-Filmen und auch in den Büchern vorhanden ist, dass ja die Muggel sowas absichtlich nicht bemerken. Also, es ist ja
aber
so ein bisschen
warum?
dieser durchgezogen, also hier sich durchziehende Gag in den Büchern, dass halt durch, also es gibt ja auch das Konzept, dass es so verschleiert wird. Also vor den Muggel zum Beispiel so die Arena von der Quidditch-Weltmeisterschaft und so. Und das ist schon absichtlich ein bisschen, also weißt du, das soll schon so sein, dass die Leute das nicht checken und dann einfach ihrem Alltag hinterherlaufen. Das ist so dieses Ding,
Das
was
ist
J.K. Rowling immer kritisiert
Gesellschaftskritik.
hat. Genau, dass Leute
Ja.
einfach so nur durch einen Tunnelblick durch ihren Alltag
Aber dann
laufen.
ergibt es keinen Sinn, warum es dann irgendwie dann, dass sie dann dagegen laufen und
Ja, aber da ist ja
Aber
dann die Magie
da ist
gebrochen.
dann die
Ja,
Magie gebrochen. Okay,
genau.
aber warum wird dann zum Beispiel an das fliegende Auto in Teil 2 auch am Anfang gesehen, gesichtet?
Äh, das
Aber.
ist, weil das hat so einen eingebauten Unsichtbarkeitszauber und der dann kaputt ist.
Und
Okay,
Hagrids Moped?
okay.
Hagrids
Liegt der nicht auf dem
Moped.
Moped am Anfang, wenn ich mich recht erinnere?
Ach so, ja. Also ich glaube schon, dass man das. Ich, ne, das ist ja auch ein bisschen nicht sehr Hard Magic System, sondern
Ja,
Soft
man,
Magic, aber
ja.
es kann immer erklärt werden mit,
Ja.
es wird verschleiert durch Magie,
Darf bei
Leute.
Fantasie nicht mit zu viel Logik
Nein,
rangehen.
um Gottes
Lenny,
Willen.
du Kindheitszerstörer.
Ja, nein, also mir
Nein,
ist.
falls ihr noch mal Kritik über das Magiesystem hören wollt, ich habe mal ein Special dazu gemacht.
That Girl Got
Aus.
Everything
Ja.
covered.
Aber ich sehe schon, das wird ein hartes Quiz, wo Lenny hinterfragt,
Ich
was die Welt
bin.
von Harry Potter
Nee, also
angeht.
wirklich. Also ich habe mir auch gedacht, ich glaube, da wird das vielleicht mein Themenschwerpunkt, so dass ich so ein bisschen hier.
Logiklücken für 500, bitte.
Nein, aber ich habe tatsächlich, ich glaube, ich stelle ein halbwegs cooles Quiz zusammen.
Ist es
Aber
so?
ich habe es
Ich
halt
freue mich
jetzt
drauf.
so seit 10 Jahren echt nochmal alles geguckt, beziehungsweise bin gerade dabei und ich muss sagen, es macht schon echt verdammt viel Spaß. Und vor allem auch noch diese Anfänge zu sehen, wo Daniel Radcliffe wirklich noch ein Baby ist, einfach gefühlt. Und dann jetzt einfach so der crazy Actor, der er ist. Ich
Ja.
finde, das ist schon sehr krass.
Und der witzigste Sprung ist, wenn sie in ihrer Teenie-Phase in allem mit rebellischen langen Haaren
Ich liebe
rumlaufen und so einen auf John Lennon macht hier.
Alle den Justin Bieber Cut.
Ich liebe Teil 4. Und der Feuerkelt ist aus meiner
So.
Erinnerung mein Favorite.
Das ist so.
Okay,
Also zumindest auf jeden
ich.
Fall mein Lieblingsbuch.
Mit deinem Lieblingsbuch, ja, das kann ich nachvollziehen, aber Film würde ich vehement widersprechen. Ich finde, der
Okay.
vierte ist die schlechteste Buchverfilmung,
Okay. Ja.
weil da viele Sachen durcheinander geworfen werden. Die altbekannte Szene, Did you put your name in the Goblet of Fire,
Ja.
Harry? Wie Dumbledore schreit, ist einfach ein Character Change von 180 Grad, würde ich sagen. Und was mich auch immer genervt hat, ist bei diesem, ich weiß, das sind jetzt so Details, ich habe auch schwerwiegendere Kritik, aber wo so Beauxbatons und Durmstrang, also die beiden anderen Hexenschulen und Zaubererschulen, wie die
Die
so richtig
Klischeeheften,
krass
ja.
irgendwie gegendert wurden, weil halt so Durmstrang reinkommen mit so, die sind alles Männer und die sind so aus dem Norden und so, und die stampfen da so rein. Und die Beauxbatons-Schülerinnen sind sind so die Feen. Genau, und ich bin so, hä, in den Büchern war das halt nicht so, dass es nur eine reine Mädchen- oder Jungschule ist. Das macht auch gar keinen Sinn, weil halt ja es Zauberinnen und Hexen gibt in jedem Land. Und wenn diese Schulen, also wo sollen denn dann die Hexen aus fucking Bulgarien hin? Ja, weiß ich nicht, Leute.
Ich hab noch so einen Hot Take, und zwar, wenn der gute Cedric stirbt. Ich denke so.
Spoiler.
Genau. Ich denke so, weil alle so erschüttert sind, alle sagen so, oh, aber der Vater, das ist so herzzerbrechend. Und ich denke so, hey Leute, das ist ein fucking Turnier, wo Leute sterben können. Surprise, jemand stirbt. Ja. So, ihr seid das fucking. Dann macht es doch einfach nicht, weil, wo steht geschrieben, ihr müsst es machen, weil sonst. So.
Ja, ja,
generell dieses Schüler einfach mal so in die Hölle werfen, go for it. FSK 12 ist das, Junge.
Es ist auch dieses Dumbledore-Meme mit diesem so, dass er Harry eigentlich die ganze Zeit in so lebensbedrohliche Situationen
schiebt. Wie ein Schwein auf die Schlachtbank führt.
Ich muss auch noch mal sagen, aus den ersten beiden Filmen, ich liebe den Dumbledore-Schauspieler. Also ja, den ersten dann ja leider gestorben ist. Ich hätte das gerne, glaube ich, auch mit ihm einfach durchgesehen.
Ja, ich finde auch, das ist so mein Dumbledore. Ich finde, da haben sie es auch noch durchgezogen, dass er so quirky Outfits anhatte. Genau. Also so sehr, sehr in den Büchern getreu, weil Dumbledore trägt in den Büchern immer so total die fantastischen und bunten Outfits. Mhm. Und ich finde es sehr schade, dass dann Michael Gambons so Dumbledore dieses eine Outfit durchträgt in vier
Kennt ihr diese ganzen KI-TikToks, wo so Harry Potter in eine andere Welt geworfen wird, so nach Berlin? So.
Beim Raven?
Ja.
You're Raven.
Oder so Western oder Apokalypse, das ist mega geil immer.
Ja, stimmt.
Aber dann noch mal eine weitere Logiklücke.
Oh Gott.
Also dieses, wo du gesagt hast, warum schmeißen die dann Leute überhaupt so in dieses Turnier? Dann frage ich mich, warum gibt es überhaupt noch Slytherin? Weil alle sagen die ganze Zeit, boah, Slytherin ist richtig scheiße. Jeder hasst Slytherin und sagt, der kommt eigentlich nur das Böse her. Dann bin ich so, ja, dann mach doch nur drei Häuser. So ganz ehrlich, warum ist denn das so? Natürlich ist dann da die Kacke am Dampfen, wenn ihr das vierte Haus
habt. Aber ich muss sagen, die Kritik hat sie ja dann aufgegriffen, weil es ja auch coole Leute aus Slytherin dann gibt. Und die ganze Figurenentwicklung von Snape soll ja eigentlich sein, dass es Gutes innerhalb von Slytherin gibt. Und Draco ist ja auch eine Figur, die so eine krasse, so einen krassen Wandel durchlebt. Das da würde ich auch, ich sehe diesen, ich glaube, das war auch so von ihr intendiert am Anfang, dass Slytherin nur die Bösen sind, was ja voll
also,
das blöde Schwarz-Weiß-Denken ist.
Ja, voll. Also ich habe jetzt auch gerade nur die ersten nochmal gesehen und da ist es halt schon so sehr krass, so diese Bösen. Und dann fragt man sich ja wirklich so, Bullies, okay, gut, warum existiert das denn überhaupt? Also wenn ihr seht, dass das so systematisch eigentlich nur schlechte Menschen reinkommen.
Ich hätte gerne tatsächlich so eine Harry Potter-Welt gesehen, in der Harry Potter tatsächlich so zu Slytherin reinkommt oder sowas, dass die halt so, dass er damit umgehen muss, dass er in diesem Haus ist. Mhm. Das wäre interessanter gewesen als, okay, seid alle bei den Coolen.
Ich meine, das ist ja eigentlich der The Cursed Child, also die Fortsetzung von Harrys Sohn, der dann in Slytherin ist.
Aber das nicht so gut ist.
Das will ich persönlich so gut finde, aus vielen Gründen, aber den Aspekt fand ich sehr spannend, weil es geht ja darum, dass er dann nicht wie sein Vater in Gryffindor ist, sondern halt in das böse Haus kommt und dann nicht so diesem Anspruch gerecht werden kann.
Hat er dann aber auch so, kommt in so eine depressive Phase, weil er irgendwie so nicht mit seinem Vater verglichen werden will, aber natürlich so, die Erwartung an ihn ist so, hey, du bist der Sohn von Harry Potter.
Ja.
Zeig mal, was du kannst, Boy.
Ja, das ist schon eine spannende Dynamik zwischen den beiden, weil es geht auch viel um so diesen Vater-Sohn-Konflikt und dass er diesen Druck immer spürt und dass er immer so im Schatten von Harry steht. Ich meine, das ist ja klar, er ist so der berühmteste Mann aus der Zaubererwelt. Aber da wäre meine Kritik, Harry ist einfach ein unterirdisch schlechter Vater in dieser in The Cursed Child. Und das tut so vielen Fans weh oder hat so vielen Fans wehgetan. Ja, weil er hat ja selber
Probleme.
Ja, also, Fortsetzungsprobleme, weil ich finde auch, Harry hat ja selber so krass unter den Dursleys gelitten und unter dieser schlechten.
Muss denn so noch unter Familie der Treppe wohnen? Mir hat es ja auch nicht geschadet. Mir hat es auch nicht geschadet. So.
Genau, ja, das ist ausgeworden. Aber es ist eher so ein bisschen, die Figur wird so in den Dreck gezogen.
Ernsthaft? Okay. Dirty Harry.
Vielleicht würden mir auch andere widersprechen.
Aber ich finde auch, in den Filmen ist mir auch gefallen, Harry ist auf jeden Fall die langweiligste Figur.
Ja, das ist das Protagonistenproblem. Oh Gott, das ist gar kein Cold Opener, das ist richtig so ein Cold Podcast hier. Ja, cool. Aber ich finde, Harry in den Büchern ist so viel cooler, es gibt Sassy Harry, also das ist so ein Ding unter Fans, weil er in den Büchern irgendwie immer so einen flotten Spruch auf den Lippen hat und auch jeden Lehrer oder Lehrerin immer so richtig angreift. Also es gibt da Szenen mit McGonagall, mit Snape, wo er wirklich so richtig schlagfertig ist und das kommt in den Filmen nie rüber. Und
das ist ja eher so der aber das, in sich gekehrtere.
Ja, aber es gibt so ein, zwei Momente, wo das auch drin vorkommt, wo so einen sarkastischen Kommentar hat, aber Daniel Radcliffe delivert es einfach nicht so krass. Also wirklich so, vor allem in den jungen Jahren, da kommt es einfach noch nicht so krass rüber. Aber hey, Ja.
Ich glaube, das ist im dritten Teil, ist das im dritten, wo er mit der Karte des Rumtreibers unterwegs ist und dann Snape kommt, glaube ich, und dann sagt er zu ihm, you don't have to call me Sir Professor. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das nur in den Büchern ist. Das ist auch sehr funny, weil er sagt dann so, Snape sagt irgendwie Sir, you need to call me Sir, und dann sagt Harry so, hä, Sie müssen mich doch nicht Sir nennen.
Okay. Ich glaube, das war nicht im Film.
Nee, ne? Okay, ja. Dann wünsche ich mir das. Ja.
Längster Code-Opener aller Zeiten.
Naja, haben wir auch hinter uns. Aber wir beschäftigen uns heute mit wirklich krassen Themen. Also bleibt dran, aber wer sind wir eigentlich?
Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Heute soll es aber nicht nur um Magie und sonst irgendwelche
Hokuspokus
gehen, finde ich gut. Heute, wobei doch so ein bisschen Hokuspokus-Richtung geht.
Doch, ja. Es geht aber in die Slytherin-Richtung.
Es geht in die Slytherin, auf jeden Fall.
Meint ihr, Nicolas Cage wäre ein Slytherin?
Der wär sowas von Slytherin. Nicolas Cage als Sirius Black, oder?
Oh ja, würde ich auch sehen. Aber dann in einer richtig schlechten Maske. Ja.
Würde Nicolas Cage einfach ganz ehrlich als Harry Potter casten. Wie funny wäre es, wenn da nur Kinder sind und Nicolas Cage dann einfach so unter diesen Kindern so, ey, ich bin Harry Potter.
Habt ihr das Interview gesehen?
Not the Quarks, not the Quarks.
Habt ihr das Interview gesehen mit Ryan Reynolds und Hugh Jackman, wo sie gefragt wurden, ob Daniel Radcliffe nicht Wolverine spielen könnte, aber Hugh Jackman niemals Harry Potter. Und dann haben die beiden, das ist sehr lustig, kann ich dir empfehlen, den Clip, darüber geredet, dass wie das aussehen würde, wenn Hugh Jackman als so buff Wolverine irgendwie so einen kleinen Jungen spielt.
Das wäre wirklich einen
britischen Jungen.
Aber es stimmt tatsächlich, also eher Daniel Radcliffe als Wolverine.
Ja. Die sehen sich ja auch sehr ähnlich.
Ja, aber Daniel Radcliffe ist einfach, den will man einfach umarmen direkt, wenn man ihn so sieht.
Ich glaube, der ist cool. Ich glaube, der ist cool.
Der ist
so
richtig
knuffiger. Der ist sympathisch geblieben.
Ist vom Reich.
Jetzt
gibt es halt im letzten Podcast, glaube ich.
110 Millionen soll er haben.
Ja, dann kann man es ja machen. Aber ich finde, Nicolas Cage würde ich eher weniger umarmen, vor allem in seiner Rolle in dem Film Longlegs. Da soll es heute darum gehen. Das ist der aktuell meist umhypte Film, glaube ich, auf dieser ganzen weiten Welt, vor allem durch TikTok. In den USA ist der Film schon erschienen. Bei uns erscheint er erst in 2 Wochen, aber bei uns ist es so ein bisschen vom Timetable mit House of the Dragon und allen möglichen Sachen so ein bisschen schwierig, dass wir den Film noch irgendwie unterbekommen. Deswegen ziehen wir das Ganze vor. Wir versuchen aber wirklich gar nicht zu spoilern. Also nein, wir werden heute nicht spoilern, aber wir werden uns trotzdem mal diesen Hype anschauen und wir werden ausführlich über Longlegs sprechen und wir werden auch ausführlich über Hype-Filme reden, so generell, wie das so ist, wie sowas entsteht, dass da die Fallhöhe natürlich auch sehr groß ist und wie das Ganze bei Longlegs so ist, ob der Film seinem Hype, nämlich der gruseligste Film seit Jahren, ob der dem gerecht werden kann, das werden wir erfahren und dann reden wir auch noch mal so ein bisschen über Verhalten im Kino, wie das auch so ein bisschen einhergeht.
Und wir reden und einen Filmstart haben wir.
Und einen Filmstart haben wir heute auch noch.
So. Genau. Fangen wir an mit Longlegs, ein Film, der produziert worden ist von Nicolas Cage tatsächlich. Es ist ein Horrorfilm, wie du schon gesagt hast, Lenny. Und es geht um eine FBI-Agentin. Das Ganze spielt in den 90ern. Daran zu erkennen, dass da ein Bild von Bill Clinton
ist.
Das ist ja immer so ein FBI-Büro hier in Quantico. Da hängt ja immer das Bild vom aktuellen Präsidenten irgendwie rum, weil sonst weiß man nicht, dass man auf der guten Seite stehen soll, glaube ich, keine Ahnung.
Aber es ist wirklich sehr präsent.
Ich fand, das war komödiantisch fast. Das war so ein kleiner Augenzwinker, oder? Weil in einer anderen Szene hängt ja da das Bild von Nixon.
Nixon hängt auch. Ja, ich glaube, das ist aber immer eine gute Einordnung, wann das sein soll.
Show don't
tell. Also ich hatte, genau.
Wie gut.
Aber auch ein bisschen Show.
Ja.
Show in Caps.
Ja. Es geht um eine FBI-Agentin, die ganz frisch zur Special Agent wird und quasi direkt mit einem Mordfall konfrontiert wird. Und sie hat so, die Fähigkeit, sehr intuitiv handeln zu können. Und versucht halt, diesen Fall zu lösen von einem Mörder, der es fertigbringt, über Jahrzehnte bereits Familien zu ermorden, ohne selber irgendwie präsent zu sein und mysteriöse Botschaften hinterlässt. Und dieser mysteriöse Mensch nennt sich Longlegs, daher der Filmtitel. Und Surprise, er hat von Nicolas Cage gespielt. Und jetzt gab es einen großen Internetboom. An mir ist der 100% vorbeigegangen.
Hast du nicht mitbekommen?
Nee, mein TikTok ist clean von diesen furchtbaren Filmen.
Volle Breitseite von diesem Film erschlagen.
Als du eben gesagt hast, das Internet sagt, das soll der unheimlichste Film sein, da musste ich innerlich sehr laut lachen. Denn der Film soll zwar Horror sein, aber er ist halt, der schlägt so in die Kerbe, er möchte gerne Schweigen der Lämmer sein, auch vom zeitlichen Setting her, so ein bisschen Zodiac und so ein bisschen Neun Pforten vielleicht, so ein bisschen Dämonologie, so ein bisschen Exorzist, so ein Hauch, aber von allem viel, viel zu wenig, um das direkt mal vorwegzugreifen. Also mir ist dieser Hype vorbeigegangen und ich frage mich, wer fällt denn dann auf so einen Hype rein, weil das wird, also der Film wird diesem Beruf nicht gerecht.
Ich habe heute Morgen noch einen TikTok gesehen. Das habe ich dir, glaube ich, auch geschickt. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Das fand ich sehr lustig. Ich glaube, das ist auch schon eine Weile her, da Mia Morgan, kennt ihr die?
Die Sängerin.
Die Sängerin, die
Also ist sie Solo oder die Band?
Solo. Die Solo, also, ja. Und die ist generell sehr cool, aber sie hat so ein Gag-Video darüber gemacht, weil sie meinte, mit diesem Marketing, wenn ich mir nicht in die Hosen scheiße bei Longlegs und meine Scheiße wirklich die Straße entlang läuft, weil ich so viel Angst habe vor dieser Figur, dann bin ich enttäuscht. Und ich finde, das ist auch der springende Punkt bei dieser ganzen Debatte. Dieser Hype, dem kann einfach niemand gerecht werden. Und wie oft, wie haben wir schon hier gesessen und darüber geredet, dass es der gruseligste Film sein soll, der jemals gemacht wurde. Ich habe das Gefühl, in den letzten 5 Jahren habe ich das 80.000 Mal gehört.
In den letzten 80.000 Jahren ist der gruseligste Film aller Zeiten
rausgekommen. Also, ich glaube, jeder Horrorfilm muss halt das auch irgendwie sagen, von wegen, dass das super gruselig ist. Das ist ja kein neues Phänomen. Ich glaube, beim Exorzisten haben sie auch das so gesagt, von wegen, hier, oh, da müssen immer ein Krankenwagen dabei stehen, Leute sind in den Ohnmacht gefallen, Frauen gebären spontan Kinder, wenn sie schwanger in den Film gehen, weißt du so, und Männer kriegen Herzinfarkt oder sonst irgendwas, weil der Film so schrecklich ist. Und ich glaube, es hat noch keinem Film im Endeffekt so richtig gut getan,
das
zu sagen, weil die Erwartung, also klar, es gibt natürlich Gemüter, die sind bei Horrorfilmen ein bisschen schreckhaft. Das kommt auch ein bisschen auf an, was für ein Horror das ist. Tatsächlich muss man
jeder
sagen.
Jeder hat ja auch individuell
genau,
Sachen,
jeder
für die
seinen
man
eigenen.
Mehr Angst
genau,
hat.
Genau.
Ja.
Und ich muss sagen, also, na klar, gerade bei den Elternfilmen, Exorzist finde ich immer noch extrem, aber als ich den mit meiner Freundin gesehen habe, die hatte richtig Angst vor Halloween, aber Exorzist hat die einfach weggesteckt. Und ich so, what?
Mhm.
Ich saß, als ich Halloween geguckt habe, Halloween sag ich schon, Exorzist gesehen habe, ich so, what? Ich hab richtig Schiss bekommen durch diese ganzen Bilder.
Erstens das und zweitens hängt das, glaube ich, auch noch mal mit der Zeit zusammen, wo das rauskam, weil ich habe letztens noch mal im Freiluftkino Jaws gesehen und da ist mir auch noch mal aufgefallen, dass das damals, als es rauskam, für viele Leute ja wirklich schrecklich war und viele Leute Angst hatten einfach vor einem weißen Hai und diesem Szenario, wo ich jetzt aus heutiger Perspektive sage, der Film macht mir keine Angst per se, weil ich finde, der ist zwar toll immer noch von seinen Horrorelementen und wie das alles eingeführt wurde und so, also ich will gar nicht sagen, dass der Film nicht einen Effekt hat, aber ich würde nicht sagen, dass es der also so gruselig ist, dass mich das wochenlang danach noch beschäftigt.
Und sind wir mal ehrlich, in NRW müssen wir auch nicht so viel Angst
haben. Ja, stimmt. Ja. Ich glaube nämlich eher, dass bei der Weiße Hai ist das der Fall eher so, dass man denkt, okay, das ist halt ein normales Szenario, dass man ans Meer geht, im Meer schwimmt, dass das so eine natürliche Angst vor dem Meer ist, die der Film halt einfach sehr krass bestärkt hat. Sobald irgendwie was Übernatürliches mit drin ist, ich meine, da gibt es ja kaum. Also, wann sind wir Opfer eines Exorzismus oder jemand in der Maske ist hinter uns her? Eher selten zum Glück.
Aber da kommen wir jetzt nochmal ziemlich viel zu diesem individuellen Szenario, weil mir geht es so, dass ich vor so übernatürlichen Sachen am meisten Angst habe. Also, das kriegt mich tatsächlich Aliens zum Beispiel gar nicht. Also, Alien nimmt mich gar nicht mit, da bin ich wirklich so. Aber ich finde, sobald es übernatürlich wird, ich meine, Aliens sind natürlich auch übernatürlich, aber in so eine spooky Geisterrichtung geht, das holt mich eigentlich immer am meisten ab.
Weil ich finde auch, weil man das am wenigsten einschätzen kann. Weil ich finde auch, wenn es sowas ist, was irgendwie, weiß ich nicht, im Jenseits oder irgendwie Dämonen, ich bin dann doch 10% abergläubig, dass ich dann mich nie trauen würde, dreimal Bloody Mary im Spiegel zu sagen. Oder so.
I did it.
Krass, bei mir ist das so gar nicht so. Mhm. Gerade wenn es nur so um Gespensterkram geht, weiß nicht, das catcht mich nicht so krass, weil ich finde, ganz viele Filme oder auch Serien, zum Beispiel wie American Horror Story, kriegen es ganz oft nicht hin, die Regeln für das Ganze vernünftig zu erklären, dass man sich sagen kann, okay, das funktioniert so und so und deswegen könnte man Angst kriegen, weil, oh mein Gott, das passiert. Mhm. Weil es ganz oft auf mich so random wirkt, was passiert. So, oh, da wackelt was, oh, jetzt kommt das. So, okay, wo ist die Grenze, wo hört was auf? Und dann wird dem Poltergeist irgendwie ein Portal geöffnet und so. Was ist denn das Ganze jetzt hier? Deswegen catcht es mich nur, weil ich die ganze Zeit im Überlegen bin, was ist denn jetzt hier Sache?
Ja.
Welcher find, Dämon
ist beim Exorzist,
ist es Asmodeus oder?
Ja, beim Exorzist wiederum hat es mich eher gecatcht halt, weil es halt so konzentriert auf eine Person ist und so, das ist jetzt da und das passiert irgendwie. Aber so Poltergeist ist ein geiler Film, aber ich habe keine Angst vor Poltergeist, muss ich sagen.
Ja, aber hat dich.
The Descent hat mich richtig mitgenommen. Also, aber wegen der Klaustrophobischen, nicht wegen den Viechern.
Ich finde, was eine. Sorry, du kannst auch erstmal. Ich wollte nur kurz nochmal dazu addieren, dass ich finde, dass es manchmal diese Schwelle ist zwischen so, du wirst von einem Dämon besessen, was mich total beschäftigt oder was, wovor ich richtig Angst habe. Ich weiß noch, damals bei Conjuring war das bei mir. Mhm. Dieser Film, den habe ich auch geguckt, da, ich weiß nicht, wie alt ich war, ne, den ersten Teil, und damals kam der raus, ich weiß noch, der hat mein Leben verändert. Ich habe 2 Wochen danach immer noch nachts wachgelegen und irgendwie auf meinen Schrank drauf geguckt, wegen dieser einen Szene. Es
lag halt auch ein bisschen an diesem Jumpscare.
Ja, total. Ja. Also das ist ja aus, wirklich, ich finde auch, das altert dann nie so gut, weil man sieht dann vielleicht krassere Filme, die nochmal mehr subtiler irgendwie und weniger Jumpscares einsetzen. Und ich finde auch, heute hätte ich nicht mehr so viel Angst wie vor Conjuring wie damals, aber ich finde auch, wenn man so Personen hat, die sich dann verändern, wie zum Beispiel bei der Babadook oder sowas mit der Mutter, dass du dann das Gefühl hast, Leute, die du kennst, sind nicht mehr so herzlich, sondern plötzlich irgendwie, ne, von dem Dämon.
Evil Dead Rise zum Beispiel hat das ja auch so ein bisschen.
Voll.
Das fand ich auch, weil ich finde zum Beispiel Evil Dead Rise ziemlich gut, halt auch, weil es halt so in so einer kleinen geschlossenen Welt, in diesem Wohnkomplex spielt. Und hat auch so, okay, vertraute Personen werden gerade, ne, wenden sich gegen dich, finde ich das schon heftig, weil es so ein Vertrauensbruch in dem Ganzen drin ist. Ja, definitiv.
Okay, ja. Aber um nochmal kurz die Brücke wieder zurück zu Longlegs zu errichten.
Die langen Beine zu schlagen. Genau,
die langen Beine. Wie lang sind Nicolas Cage Beine? Was glaubt ihr?
1,05 Meter.
Zu lang.
Ohne Scheiß.
Ich dachte, sie wären kürzer, dann wäre nicht im Frame drin.
Ich dachte tatsächlich, als ich den Titel zum ersten Mal gehört habe und sagte, für mich dachte tatsächlich, es geht um Spinnen oder sowas.
Ich dachte, also es geht um Stelzen.
Ich auch.
Stelzen. Ich dachte, er kommt mit so Stelzen an.
Das wäre so funny gewesen.
Slenderman, so ein bisschen.
Das wäre auch so funny. Oder wenn er wirklich nur aus, also wenn er nur Beine hätte und dann oben den Kopf drauf. So.
Ja, das finde ich auch gruselig. Oh, habt ihr Haunting of Hill House geguckt?
Ja.
Da gibt es ja auch eine Figur, die so ein riesiger Mann ist mit Hut. Ich finde, das ist auch sehr gruselig.
Ja, da hätte man auf jeden Fall mehr draus machen können. Und man muss ja auch sagen, Longlegs ist rein theoretisch übernatürlich. Denn es geht ja darum, wie du gesagt hast, diese FBI-Agentin hat ja diese Fähigkeit, dass sie schon paranormale Sachen, paranormalerweise irgendwie so Sachen aufspüren kann.
Ja, sie ist halt, also es wird ja im Film mal erklärt, sie ist sehr intuitiv, sehr intuitiv. Ich hatte es mir jetzt so erklärt, okay, wir müssen gucken, dass wir nicht ins Spoiler-Territorium fallen, dass sie halt durch ihr Vorwissen, was sie aber irgendwie in sich hat, aber das irgendwie sehr weit hinten in ihrem Kopf, also verdrängt hat, aber trotzdem darauf zugreifen kann. Ist aber ein Aspekt im Film, der irgendwie auch nicht so weit ausgeführt wird, deswegen.
Ich finde auch, da war der Ansatz da, dass man das so, das finde ich auch die besten Horrorfilme, wo man nicht genau weiß, ob es jetzt übernatürlich ist oder vielleicht auch weltliche Erklärungen dafür existieren. Und ich finde, der Film hatte den Ansatz, der kippte dann aber in der zweiten Hälfte sehr an das Übernatürliche. Und ich fand, das war so ein bisschen cheap auch.
Ja, leider. Aber,
in der Kritik drin.
Dann gehen wir auch nochmal direkt, glaube ich, in die Kritik rein. Also, wie fandet ihr jetzt Longlegs?
Also.
Insgesamt wird er dem Hype gerecht. Also,
du hast es nur ein bisschen
Spoiler anklingen lassen eben schon.
Spoiler, er wird dem Hype, den ich nicht mitbekommen habe, überhaupt nicht gerecht. Also ich fand, also um meine positiven Sachen anzufangen, ich fand den Look sehr cool. Die erste Hälfte des Films ist auch sehr gut. Ich mochte diese, also ich liebe halt Schweigen der Lämmer. Hm. Und ich mag generell so FBI lösen irgendwie Fälle und dann ist man irgendwie so, nicht so eine ganze Riesenmannschaft ist unterwegs, sondern so ein Agent oder so ein bisschen Akte X spielt da auch so ein bisschen rein. Das mag ich einfach. Und es ist ja auch alles sehr zentral gefilmt, also Figuren sind immer sehr in der Mitte des Bildes. Ich mochte das eigentlich, wie es inszeniert worden ist, auch mit den ganzen Farben, da wird ja viel mit Rotfilter zum Beispiel gearbeitet. Alles, das hat mich alles sehr, sehr abgeholt. Nicolas Cage, die einen, glaube ich, lieben es, die anderen hassen es. Ich bin irgendwo so, bis zum gewissen Grad fand ich es gut, war aber auch enttäuscht, so ein bisschen, was dann am Ende rauskam bei ihm, weil es war so, okay, das sieht richtig krass aus. Und es war halt so, ja, gut, da hat er ja schon bessere Masken gesehen. Also auch,
es wird ja ein Geheimnis, es wird ja auch
Riesengeheimnis rausgemacht,
es wird ein riesiges Geheimnis draus gemacht, wie Nicolas Cage in diesem Film aussieht.
Ja.
Ja,
genau.
Es wurde ja echt gesagt, das ist das Gruseligste wieder auch. Oder das meisten, weiß ich nicht, cursed Make-up, was man jemals gesehen hat.
Ich fand das aus wie Marilyn Manson einfach.
Ja, ich fand, der sah aus wie so bei Twilight, so der Vater von Edward, weißt du?
Oh mein Carlyle, Gott, ja, stimmt.
Aber dann irgendwie so ein bisschen aufgedunsen.
Ja, genau, sieht irgendwie jemand aus, der ein bisschen zu viel Botox bekommen hat.
Ja.
Und dann.
Was ja auch gruselig sein kann.
Ja, kann auf jeden Fall gruselig sein.
Wenn man da mal in Kaulitz und Kaulitz.
Ja, oder hier, wie heißen diese Schönheits-OP-Twins? Ich meine jetzt nicht Wohlwort Wohnzimmer. nee, es gibt doch diese Dings-Bros.
Haben sie Funk verlassen, Marius schießt.
Boah, so, die haben doch
das
beide.
Ist der Podcast, weswegen wir Beef kriegen.
Das ist wirklich so gut.
Da ist Benny und Dennis.
So, deswegen mussten die, also wir haben Wohlwort Wohnzimmer gegangen.
Nein, ich meine diese sind nicht US-amerikanisch, die sind so Mode-Dings oder sowas.
Ich
oder
weiß,
hier,
wen du meinst, aber ich habe keine Ahnung,
so,
wie die heißen.
So aufgedunsen durch zu viel Spritzerei. Auf jeden Fall ist er halt irgendwie ein bisschen weird aus. Und ich fand auch irgendwie, das Geheimnis um diese Figur wird sehr schnell gelüftet, beziehungsweise den Mythos rausgenommen. Mhm. Und der Film verliert sich halt komplett nach der Hälfte. Also, dass der aufbaut, so was diese ganze FBI-Sachen, die ich halt geil fand, so Ermittlungskram und ja, was könnte das sein? Es wird ein bisschen spooky. Das ist völlig, das hat es alles nicht gebraucht für die Lösung des Films und das macht es halt so absurd. Mhm. Dann ist halt dieser Zodiac-Teil da, das nimmt im Film, also das mit den Nachrichten, dass sie es verschlüsselt und ich war halt so geil, Zodiac, weil einer der schlimmsten Horrorszenen ist die Zodiac-Szene aus dem Film Zodiac am Tag am See. Das ist so furchtbar für mich und ich dachte, geil, wir kommen wieder in diesen Vibe rein, man weiß nicht genau und es wird super schnell gelüftet. Es spielt keine Rolle mehr, was diese Zeichen waren. Es ist absolut wild erklärt, wie man auf die Lösung kommt, weil es so random ist. Und das ist so vorhersehbar, das Ende. Es ist so vorhersehbar und auch so langweilig durchgeführt. Und der Film verlässt dich einfach mit einem, boah, das ist mir jetzt alles vollkommen egal. Und ich habe mich tatsächlich zu keinem Zeitpunkt, doch zu einem Zeitpunkt am Anfang des Films, da sitzt die Protagonistin so in ihrem Haus und man sieht im Hintergrund die ganze Zeit so eine Küche offen. Denkst du, ah, boah, wenn der gleich einer kommt. Das war der Punkt, wo ich sage, boah, da wurde Spannung generiert und was könnte passieren. Aber insgesamt ist das höchstens ein mittelguter Horrorfilm mit einem schönen Look und Style over Substance hat noch kein Werk gerettet. Das war meine lange Rede, jetzt seid ihr dran.
Nicht doch, gut. Monolog, da kann ich mich anschließen. Ich war auch sehr enttäuscht. Primär enttäuscht, würde ich sogar sagen. Ich finde auch, der war sehr vielversprechend am Anfang der Film und ich mochte auch die Atmosphäre, die der Film erzeugt hat und das alles so ein bisschen unangenehm ist und jede Figur, sei es irgendwie so die Kassiererin irgendwie im Edeka oder sowas, die agiert so total komisch und nicht, wie man das erwarten würde. Und ich finde, das schafft der Film super in der ersten Hälfte. Dann macht er aber dann alles Spannende, auch was mit die Protagonistin angeht, zunichte, weil man nichts mit diesem Aspekt macht, was dann eingeführt wurde, dass man so überintuitiv ist oder hochsensibel. Und ich finde auch, dass Nicolas Cage hat mich leider gar nicht bekommen. Ich fand es eher sehr lächerlich. Mhm. Ich fand, wie er, das ist so drüber und wieder so overacted. Ich weiß, tut mir leid, ich habe auch einen kleinen Hass gegenüber Nicolas Cage. Also nicht unbedingt Hass, aber ich mag ihn in vielen seinen Rollen nicht, weil ich finde, dass er immer übertreibt. Und hier ist das wieder für mich persönlich der Fall. Ich hätte es auch besser gefunden, wenn man weniger gezeigt hätte von dem Bösen und vielleicht am Ende eine Szene hätte, wo man ihn zeigt. Und dann kann er vielleicht auch einmal ausrasten. Aber für mich kam das zu früh. Und zu viel. Ich weiß nicht, was du sagst, Lenny.
Ey, ich würde da komplett mitgehen. Also ich finde, der fängt wirklich hart an, auch wirklich so sehr überraschend.
Anfangsszene ist cool.
Ja, am Anfang.
Der voll. Tür?
Mit
der
nee,
Tür.
Diese ganz erste Szene in diesem,
diesem
Schneelandschaft.
Ja, genau,
also das
hat
mich bekommen.
Eine Szene mit einer Tür ist auch mal extrem krass. Weil
die Tür zur Tür gehen, genau.
Weil wenn dieser Film wirklich auf diesem Niveau durchgehend weitergemacht hätte, ich glaube, das hätte dann wirklich einfach einer der besten Thriller auch eher aller Zeiten werden können. Weil ich muss ehrlich sagen, gruselig war hier echt nichts dran. Also ich fand, es war spannend, das vielleicht noch, aber gruselig wüsste ich jetzt nicht. Also ich glaube, war Five Nights at Freddy's wirklich gruseliger letztes Jahr. Und das will wirklich was heißen. Also ich finde, da ist, also hat man wirklich so viel versprochen. Das ist ja Neon, das Studio, beziehungsweise auch die Produktionsfirma. Das ist ungefähr vergleichbar mit A24. Das ist so diese, die konkurrieren so in den USA immer so. A24 gegen Neon, weil beide haben so sehr krasse Indie-Perlen auch so. Weil Neon hat zum Beispiel Good Time mit hier Robert Pattinson und den Safdie Brothers rausgebracht. Bad Royale. Also die haben im Marketing echt ordentlich auf die Tube gedrückt. Also ja, wirklich wahnsinnig.
Vielleicht mussten das machen, weil über Mundpropaganda hätte es nämlich nicht funktioniert, wenn die Leute den Film gesehen hätten, dann. Also.
Ich glaube, es hat dem Film nicht gut getan, weil ich finde, auch wenn man nicht so diesen ganzen Vorbau gehabt hätte, dann hätte ich den Film vielleicht sogar ein bisschen weniger harsch, so ein bisschen bewertet. Ja, und dann hätte man gesagt, oh ja, der sieht ganz nett aus und so.
Also so, ja genau, hatte Potenzial, hat man leider verschenkt, aber jetzt ist man so ein bisschen
jetzt erzürnt. Hat man auch was erwartet. Ich finde, das kann man dann auch dem Film anlasten. Was ich spannend finde, der ist ja gemacht von Oz Perkins, der Sohn tatsächlich von Anthony Perkins.
Nein.
Ich wusste das nicht, das ist der Schauspieler von Norman Bates aus Psycho. No way. Das ist sein Vater einfach. Und das Krasse das ist, tot, ja, dass seine Mutter bei 9/11 gestorben ist, weil sie in den Flugzeug saß.
Stimmt, die Perkins haben ja, also sein Vater ist ja auch gestorben an HIV.
Ja.
Ja, durch HIV. Ja.
Und da habe ich auch eine Analyse gesehen, die ich ganz spannend fand, darüber, wie dann vielleicht Longlegs so eine Art intergenerationelles Trauma verarbeitet von ihm. Aber ich finde, das würde ich mit Gewehr, ohne Gewehr einfach mal mitgeben, diese Info. Ich fand aber auch, er hat schon mal einen Film gemacht, Gretel und Hänsel, den ich auch gesehen habe.
Da wurde auch ganz viel gesagt, dass das auch Style over Substance ist, ne?
Ja, ich finde den noch ein bisschen spannender, weil es da ja auch so teilweise um so Feminismus geht, weil da wird, also der heißt ja absichtlich Gretel und Hänsel und nicht Hänsel und Gretel. Und das spielt die eine aus S mit Sophia Lillis und die macht ihren Job echt gut und ich mag diese Märchenatmosphäre. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel die Stimmung aus Longlegs mögt, dann würde ich den Film auch dafür empfehlen. Aber er hat auch wieder, genauso wie Longlegs, einfach in der zweiten Hälfte so eine sehr platte Lösung für das Ganze und so eine Figurenentwicklung von ihr, die dann so richtig schnell erzählt wird und abrupt. Und
das aber das steht schon vor lange auf meiner Liste.
Ja, würde ich auch.
So von der Atmosphäre her hätte ich eigentlich schon Bock drauf.
Die Bilder, die sind auch echt wieder cool.
Für mich hat das alles so ein bisschen gewirkt, als hätte man viele gute Ideen gehabt, beziehungsweise auch so ein paar natürlich Horrorfilm-Tropes genommen, so wie, oh, Puppen, ganz spooky, die nehmen wir mit rein und Teufel ist auch ganz böse, nimm mit rein. Und es hat für mich so ein bisschen so Charakter, so ich musste zurückdenken an so Studienzeiten, in denen man so ein paar Kurzfilme gedreht hat und so, geile Idee, wie kommen wir denn da hinten raus? Ach, egal, und dann hat man sowas Halbgares. Ja. Am Ende und so wirkt es halt hier auch. Und ich finde, der Film verlässt sich halt zu sehr auf Nicolas Cage und ist jetzt nur meine Einbildung, dass sich Nicolas Cage gesagt hat, geil, die Leute feiern mich ja voll für hier meinen Vampirfilm, wo ich so Ende der 80er so komplett overacte und die feiern mich dafür und so und jetzt zeige ich es denen mal so richtig und jetzt dafür werdet ihr mich lieben, wie verrückt ich in diesem Film bin und schaut, was ich mache. Und ich kann mir vorstellen, dass das improvisiert war, was er da macht, also dieses sein Verhalten teilweise. Und ich dazu verlässt sich der Film zu sehr da drauf. Und weil er halt auch eben von Nicolas Cage irgendwie produziert worden ist, denke ich mir so, wollte Nicolas Cage hier irgendwie sich selber so ein Meme-Denkmal erschaffen? Aber ich finde, das hat überhaupt kein Meme-Potenzial, also außer sehr negativ.
Ich finde, wenn man ganz böse ist, könnte man sagen, dass er so absichtlich so kultig sein wollte und es dann irgendwie nicht geschafft hat. Ne?
Ich glaube, Nicolas Cage zu analysieren, ist unfassbar schwer. Ich meine, ich zitiere da immer gerne diese Community-Folge, wo es extra einen Kurs gibt, um herauszufinden, ob Nicolas Cage ein schlechter oder ein guter Schauspieler ist. Aber
ich meine, er hatte ja in den letzten Jahren echt ein paar gute Sachen. Also Pick zum Beispiel, super. Aber er war halt ein bisschen ruhiger halt. Er war halt ein bisschen ruhiger, ne?
Ich mag das auch mehr. Ich finde auch, ich würde auch nicht sagen, dass er ein schlechter Schauspieler ist. Überhaupt ich würde auch sagen, seine Performances sind für meinen Geschmack einfach oft nicht meins, aber ich finde auch, dass das ist ja auch immer sehr anmaßend.
Das variiert ja auch.
Hat jemand seinen Vampirfilm gesehen? Also nicht den aus der Nation, sondern den letzten.
Den Renfield?
Renfield,
ich leider nicht. Nee.
Ich habe ihn gesehen, ich fand den nicht so.
Also ich hatte, als der erst rauskam, dachte ich so, ist bestimmt cool, aber dann habe ich so den Trailer gesehen und dann habe ich so gesehen, ist das irgendwie so Martial Arts Shit kam also und fand rein, nein, danke. Und ich fand halt auch da, dass er sehr drüber ist. Also in seiner, er als Dracula. So, oh nee, das war mir dann zu funny, hahaha. Mhm. Ich hätte lieber einen düsteren Vampirfilm irgendwie gesehen.
Das wäre lieber gewesen. Der spielt ja letzte Zeit öfter so das Böse. Hier in dem Film, wo wir am Fantasy-Filmfest waren. Wie hieß der nochmal?
Sympathy for the Devil.
Sympathy for the Devil, ja. Ich hatte gerade Late Late with the Devil im Kopf. Ich war so, so viele, das ist ein anderer Film. Ja, ja, so viele Titel mit Devil. Ja. Ja, ich, da würde ich ja auch sagen, er spielt oft diese bösen Figuren. Ich würde da gerade durchstarten als neuer Anthony Hopkins oder so.
Ich weiß auch nicht. Gut, dieser Film setzt halt vollkommen auf diesen TikTok-Trend, dass man das da bespricht. Aber die Frage ist natürlich, gibt es auch hier wieder so etwas, das Leute dann im Kino machen werden? Denn, wenn wir mal zurückblicken, in letzter Zeit, da gab es zum Beispiel Smile, wo die Leute sich nicht gut im Kino benommen haben. Und auch bei anderen Filmen, jetzt auch im Nicht-Horror-Bereich, war das der Minions-Film, wo man sich quasi
die Gentle Minions.
Genau, wo man sich dann quasi im Anzug in den Film gesetzt hat, was ja per se nicht so schlimm ist. In den USA hat das ja auch lange Tradition gehabt, dass man halt sich verkleidet im Film. Dann gab es da leider einen Vorfall bei The Dark Knight Rises, wo jemand Leute erschossen hat. Und dann wurde auch in Deutschland in den Kinos so Zettelaufgang, bitte nicht verkleidet, komm ins Kino. Aber das nur so am Rande. Jetzt gibt es halt diese ganzen Eventsachen und dass Filme so im Internet gehypt werden, dass es gar nicht mal mit Filmen gibt, sondern nur ums Event und ein bisschen Kasse machen. Morbius als Beispiel. Internet-Hype mitnehmen und es ist so cool und dass man sagt, okay, Sony ballert auch nur diese Filme raus, die abgrundtief schlecht sind, aber dass die Leute halt den Internet-Hype mitnehmen und irgendwie damit Geld machen. So, gibt's bei dem Film jetzt auch irgendwas?
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass es eher dieses typische Horrorproblem ist, dass du viele Menschen hast, die dann eher so eventmäßig da reingehen und dann vielleicht häufiger laut sind im Kino. Das kann ich mir vorstellen, einfach weil es historisch oder jetzt in letzter Zeit bei Smile oder sowas ja immer wieder Berichte gab darüber, dass Leute so gestört haben im Kinosaal. Mhm. Aber ich muss sagen, ich kann mir auch vorstellen, dass das Longlegs eher nicht triffst, weil er ja schon so ein bisschen künstlerischer ist oder dann vielleicht auch nicht jeder Bock hat auf den Film.
Das sollte vielleicht eher oder absichtlich ihr eigenes Entertainment machen. Ja.
Ja, vielleicht, aber ich will das jetzt auch gar nicht so. Ich bin aber auch manchmal zwiegespalten mit dieser ganzen Kino-Etikette-Debatte, weil ich finde auch, dass es voll okay ist, wenn man so im Kino seinen Spaß hat. Ich persönlich bin auch lieber in stillen Kinosälen, wo man halt einfach den Film genießen kann, aber einfach, weil man da, glaube ich, wir sind ja eh noch mal da so, ne, so ein bisschen, weiß und ich nicht,
nötiger,
ja, genau.
Die in ihren Pressevorführungen.
Ja, und wir sitzen da ja eh mit Feuilleton-Journalisten in der dritten Reihe.
Ja, ich glaube, aber selbst die können nicht immer die Klappe halten. Das stimmt. Ja, also, ich habe schon oft in der Pressevorführung mich böse umgeblickt und gesagt, ey.
Aber ein kleiner Teil von mir will dann auch immer sagen, hey, so in anderen Kulturen zum Beispiel ist es ja auch so, dass man irgendwie lauter oder sowas im Kinosaal ist. Und ich
aber
finde,
es kommt auf den Film an, finde ich.
Es kommt auf den Film an. Aber ich finde, gerade bei Horrorfilmen ist auch okay, wenn man mal aufschreit oder so, wenn man
sich erschreckt. Schreien ist okay, aber ich meine, es gibt die Parodie in A Scary Movie, wo einer von den Schauspielern da im Kino sitzt und hey, geh da nicht rein, mach das nicht. Und es stört sogar die Amerikaner, die auch vielleicht ein bisschen lauter sind im Kino. Ja. Selbst da stört es halt, das ist ja vor 20 Jahren, wann kam der Film raus?
Ja.
Da schon Thema gewesen quasi. Ja. Ich finde, es kommt auf den Film an, gerade Komödien, ey, laut lachen, bla bla, sonst irgendwas, alles cool.
Gehört ja aber, dazu, einfach.
Finde ich auch. Aber oder auch mit Popcorn rascheln, wenn es ein Popcorn-Film ist. Und
ja,
Blockbuster,
ja,
ich
aber
so
es kommt davon. Also,
ja, aber ich meine, Popcorn ist nun mal das Kinoessen so und ne, also natürlich solltest du dir dann schon deine Momente abpassen, wo du das machst. Oder
also,
so,
ich bin fast bis zu Weißglut gekommen, als welcher Film war es? Nee, es war ein Nolan-Film, welcher war es denn? Interstellar. Volles Kino. Nee, es war nicht Interstellar, es war Inception. Und neben mir, die Person hatte eine Tüte Popcorn, nicht den Eimer Popcorn, sondern in so einer Tüte und hat es geschafft, diese Tüte Popcorn während des ganzen Films sich aufzusparen und immer die Tüte wieder zuzurollen und wieder aufzumachen und zu raschen und wirklich so, war so kurz vorm Ausrasten, weil so auch in Szenen, die absolut nicht passend sind für ich brauche jetzt Popcorn, damit zu rascheln, und denkst du, oh, man hat doch so ein bisschen so, also so fühl den Raum doch bitte. Ja.
Ja. Definitiv. Ich finde, ich war letztens in A Quiet Place Day One und da dachte ich mir auch, das wäre eigentlich ein Film, wo man keinen Popcorn verkaufen sollte, weil es geht ja darum, dass man sehr leise ist und der ganze Film ist ja, also es gibt ja wirklich große Stellen, wo es einfach nichts zu hören ist, weil man halt nicht laut sein darf innerhalb der Diegese des Films. Und dann hörst du halt um dich herum wirklich so. Und ja, ich meine aber, ich nehme das so immer ein bisschen im Kauf, wo meine Toleranz aufhört, ist halt bei Handy und irgendwie Bildschirm an und oder irgendwie abfilmen. Und
die neueste solche sind aber Smartwatches, finde ich. Weil die Leute stecken zwar Handy weg, aber ihre scheiß Smartwatches blinken die ganze Zeit auf, wenn sie irgendwelche Nachrichten kriegen. Und dann hast du so ein paar Reihen so bing, bing, bling, bling. So, oh, nervt das.
Bei Quiet Place hatte ich vor mir in der Reihe im Cinedome jemanden, der sein Handy auf hatte und erstmal alle Schauspieler gegoogelt hat aus dem Film während des Kinos. Und er hatte halt seine Bildschirm so wirklich auf volles Helligkeit. Und ich dachte so, ja, wow, hätte ich auch sagen können, frag mich.
Aber ich saß in Dune 2. Und auch volles Kino und neben mir auch so, die haben mal ihre WhatsApp-Nachrichten tatsächlich gelesen. Ich war zum Glück ganz gut drauf und hab das ausblenden können, aber wenn ich, keine Ahnung, so ein bisschen so, dann hätte ich schon was gesagt.
Ich finde, dein Blick fällt automatisch darauf, wenn du einen dunklen Kinosaal, wenn jemand halt so ein helles Licht ja auch getrimmt
und so. Ja. Und ich meine, sowas so normal unterhalten, wie zum Beispiel, ich meine, wir haben auch ein paar Momente, wo wir dann zum Beispiel in Ariel da gesessen haben und gesagt haben, boah, sieht das scheiße aus von den Animationen her. Und sowas hat man nun mal, aber dann flüstert man ja auch miteinander und dann macht man das nicht konstant und redet auch nicht in voller Lautstärke. Ich zum Beispiel hatte ein gutes Mal Vorführung, die tatsächlich auch unterbrochen werden musste, weil Leute so Sachen rumgeworfen haben und alles. Und das ist halt dann einfach ein unangenehmes Gefühl. Mhm. Du kannst den Film nicht genießen, den findest du in einem schlimmsten Fall sogar noch schlechter. Und du machst dann wirklich so Events auch kaputt und das ist so ganz kacke dann in diesem Fall. Ja,
natürlich, das geht gar nicht.
Oder wenn Leute sich halt so richtig widerlich verhalten. Ich hatte damals Carrie im Kino geguckt, das Remake. Mhm. Ist kein guter Film.
Der mit hier Chloe Grace.
Genau, genau. Ist kein guter Film, es sei dahingestellt. Aber es geht halt, im Film geht es ja auch viel um Mobbing und jemand wird halt so ausgegrenzt. Und dann gab es irgendwie so eine Szene, wo Carrie halt so richtig fertig gemacht wird. So vorne saßen echt so ein paar Anfang 20er und haben sich da wirklich laut drüber lustig gemacht. Denkst so, ist nicht die Intention des Films und wenn du das machst, bist du ein ziemlich widerlicher Mensch. So, das ist so, das hat nicht nur den Film gestört, das hat einfach gezeigt, boah, ihr seid einfach scheiße.
Ja, das finde ich auch. Ich finde, wenn man halt dann sein ganzes Kommentar so alle Leute dran teilhaben lässt, so ein bisschen, ne?
Ja.
An dem Film und wenn man dann irgendwie es schafft, den ganzen Kinosaal zu unterhalten, ist dann auch wirklich die Frage.
Wenn euch der Film nicht passt, dann geht einfach raus.
Ja.
So. Ja,
so und
kann ich unterschreiben.
Ja, aber
habt ihr denn noch so Filme, die, wo ihr sagen würdet, die auch overhyped waren, so ähnlich wie jetzt zum Beispiel Long Legs? Also ich finde, was mir da direkt eingefallen ist, ist auch The Nun. Also da weiß ich noch, dass damals, als der Film angekündigt wurde und man erste Bilder gesehen hat von dieser Dämonen-Nonne, da war das auch immer Thema, oh, das wird der gruseligste Film überhaupt. Mhm. Und dann waren die Stimmen danach auch ein bisschen enttäuscht bis, ja, ist auf jeden Fall ein stabiler Horrorfilm, also der erste Teil, aber bei weitem nicht den Ansprüchen gerecht.
Terrifier-Reihe. Sehe oft im Internet, auch bei uns, hat irgendwer mal drunter geschrieben, so, wir hatten irgendeinen TikTok oder ein Reel gemacht, so, das sind die Horrorfilme, die noch kommen, und dann hat irgendwer drunter geschrieben, so, ey, könnt ihr nicht besten Horrorfilme sagen und Terrifier 3 vergessen? Und ich so, also, das muss ja schon ein Meisterwerk werden, denn Terrifier 1 und 2 fand ich echt nicht gut. Also, der Film setzt ja einfach wirklich nur auf, oh mein Gott, ist das Gore.
Mhm.
Und war auch eher schlecht inszeniert. Also hatte seine Momente, aber ich war echt ein bisschen gelangweilt bei Terrifier. Mhm. Also, und ich glaube, das ist das Problem bei Horrorfilmen, dass die immer sehr hoch angepriesen sind. Und was wir eben schon gesagt haben, es ist sehr speziell oder sehr individuell, was Horror angeht. Da immer zu sagen, das ist das und das und das Ultimative hier und da. Schwierig, das zu erfüllen. Und in den seltensten Fällen entspricht das der Wahrheit. Oder es sind halt so extremen Sachen, auch im Horrorbereich, zum Beispiel Serbian Film.
Ja.
Oh. Ich denke so, jedes Mal kommt irgendwer und sagt, wenn man im Horrorfilm, ja, aber Serbian Film. Und ich denke so, oh.
Sorry.
Und ich denke so, ja, toll. Und dann geht's halt, weißt du, da sind, glaube ich, fast alle mal auf dem Punkt gewesen, wenn man in so einem Alter ist und anfängt, Horrorfilm zu gucken, da will man das Extremste, das Krasseste sehen. Und keine Ahnung, jetzt habe mich viel weiterentwickelt. Nee, aber jetzt finde ich eher so, tatsächlich, wenn es so subtiler wird, der Horror. Ich war früher auch auf jeden Fall auf dem Trip, so es muss krass sein. Hat zum Beispiel von One Hour Photo, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Robin Williams. Ich habe den jetzt nochmal geguckt. Beim ersten Mal gucken, glaube ich, war ich so enttäuscht, dass da so Zero Blut fließt. Und so gar nichts passiert. Und jetzt, ja, heute kann ich den viel mehr wertschätzen einfach, weil er einfach subtiler ist und einfach mehr, auch mehr Drama ist.
Ja, ich finde auch, es gibt auch schon so Filme, die gerade, wenn man jünger ist, einen ja so prägen, weil sie so brutal und blutig sind. Also ich weiß noch, dass ich so mit 16 oder so eine Phase hatte, wo ich auch unbedingt so 18 Horrorfilme und sowas dann gucken wollte. Und ich weiß noch, dass ich und eine Freundin dann irgendwie Apokalypto geguckt haben.
Ach, der Mel Gibson-Film.
Und der, von Mel Gibson, wir haben uns den irgendwie ausgeliehen oder so. Ihr älterer Bruder hat den irgendwie
sich über Untertitel gefreut,
ja. Ja, wir haben uns irgendwie den Film angeguckt. Und ich weiß noch, dass ich das schon dann auch so voll schlimm fand, weil mit diesem Opfer, Menschenopfer ja, gut, dann stimmt, und der so. Ist schon blutiger. Aber ich glaube auch, dass man da irgendwann rauswächst, aus so diesen, okay, Blut heißt jetzt automatisch krass gleich gut oder so.
Ja.
Was mir da auch noch einfällt, boah, was war da noch so ein Film?
Hey, Paranormal Activity ist bei mir, weil, stimmt. Also ich muss sagen, ich habe so einen kleinen Fable für die Reihe auch, aber ich habe
die ganze Reihe sogar.
Ja, schon so ein bisschen. Es ist so, also ich weiß, die ist nicht gut und die nimmt auch deutlich mehr ab, aber ich finde so, das Grundprinzip von Paranormal Activity ist wahnsinnig gut, aber die Umsetzung ist dann doch schon echt arschlangweilig.
Es nutzt sich also, irgendwann ab.
Vor allem auch im ersten Teil passiert ja auch echt nicht wirklich viel. So, also ich hatte den zweiten Teil damals als erstes gesehen, glaube ich auch echt super jung und ich hatte dann so voll Angst davor. Aber dann habe ich dann den ersten Teil auch mal nachgeholt und war dann so, ein bisschen overhyped auch.
Mhm.
Aber ja, also Paranormal Activity würde ich unterschreiben.
Ich finde, was bei mir immer noch gut funktioniert, ist Blair Witch Project. Da hatte ich früher auch voll Angst vor und jetzt würde ich sagen, der funktioniert bei mir heute auch immer noch. Und ich finde dieses ganze Genre an so Found Footage, auch mit so Rack zum Beispiel, ich finde, das sind auch so Filme, die den Test der Zeit so ein bisschen standhalten.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ist ja auch vor allem Blair Witch Project ist so wegweisend gewesen und würde ich auch nach wie vor immer noch mitgehen.
Voll. Ich finde, der zweite Teil hat dann wieder versucht zu kopieren, hat dann nicht mehr so gut funktioniert. Da gibt es diese eine eklige Szene mit diesem Viech im Bein. Da war ich noch im Kino drin.
Ja, ich war auch im Kino dafür. Und dann fliegen aber da gibt es einen Moment, wo die Zelte in die Luft fliegen und wo ich so bin, nee, sorry, aber das nehme ich nicht mehr mit.
Der hat ja so ein bisschen dieses von Footage wieder mal losgetreten gehabt und ich finde, was da so im Zuge kam, boah, mich hat es richtig genervt. Also ich war dann echt eine Zeit lang echt genervt von so shaky Kamera. Verstehe. Das war wirklich auch nicht in Horrorfilmen, sondern in großen Monsterfilmen zum Beispiel, wo das eingebaut und so, ah nee, boah, ich hasse es. Weil es halt immer auch so ist, kurz hin und wieder weg. So, ah nee, ich will's in voller Breite sehen alles. Also.
Im Kino finde ich auch noch, dass manchmal so shaky Cam, einfach aus so einem ganz banalen Grund, dass es irgendwann anstrengend wird oder man schwindelig ist.
Ja. Und wo ich noch eine Reihe mit reinwerfen möchte, ist The Purge bei mir. Oh. Weil ich finde, The Purge hat so
war auch so wieder, gehypt.
Auch wieder oh mein so, Gott. Ja, The Purge ist auch gefühlt jedes Mal immer noch so ein riesigen Hype. Aber ich finde die Grundidee ja auch prinzipiell cool. Echt? Aber ist auch so.
Ich
finde die Idee auch cool. So, ist schon so.
Ja, ich finde die Idee, also. So super als Gesellschaft finde ich die Idee strunzdumm. Als Filmidee.
Marius, ja.
Ich finde, das ist so ein Film, wo sich dann. Wo ganz viele Leute kommen und denken: Ja, das finde ich voll geil, das muss so sein. Das ist so, also, dieser wo man dann Leute ihre Katharsis-Fantasien dran ausleben können in diesem Film. Und es ist halt so: Es ist so eine Redneck-Reihe. Gefühlt. The Forever Purge habe ich im Kino gesehen in der Presseaufführung. Ich dachte, alter Schwede, ist das auch filmisch nicht gut umgesetzt, einfach wie es erzählt wird. Also technisch schon, also diese Massenhysterie, die dann kommt und sowas, das war schon, aber so von der Story an sich war das so, what the fuck.
Ich finde, der erste Teil hat auch diesen Innovationswert, dass die Idee dann auch umgesetzt wurde filmisch und ich finde aber auch, dass dann späteren Teile so wirken, als würde man das dann vielleicht doch ein bisschen so verherrlichen. Ich finde, die haben da nicht mehr so dieses bittere Kommentar.
Hat Forever Purge in diese Anleihen auf jeden Fall.
Aber dann gehst du ja auch dann irgendwann auch nur noch in die Schockmomente, weil so beim das erste Mal ist es noch so ein, wir wollen das wirklich so ein bisschen kritisch aufziehen und dann, ist eigentlich ganz geil, wenn wir so ein bisschen Brutalität zeigen können.
Weil das Fandom sich dann so verselbstständigt, finde ich. Weil Leute dann wirklich auch so Purge-Masken aufziehen und dann so sind so, wisst ihr, das war ja auch schon so ein Ding damals, oder? Wann kam der erste Teil raus? 2014, 15?
Ich glaube, vielleicht auch noch früher, oder?
Noch früher.
Ich weiß es nicht. Googlet.
Ich war noch in der Schule.
Ich gehe in die Recherche.
Ich will das fast nicht allzu sehr aufmachen, weil wir im letzten Podcast sehr ausführlich schon drüber gesprochen haben. Ist halt die Tawest-Trilogie aus X, Pearl und Maxine. Ist ja auch so ein kleiner Hype dahinter. Ja. Sogar das Martin Scorsese, wir haben es im letzten Podcast erzählt, zwei dieser Filme in seinen Top 80s drin hat. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ja, 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 Maxine und Pearl sind drin. Oder war, ja, doch, oder?
Ja, ja, Maxine und Pearl.
Und so, also, ich kann, kein so, ich kann grundlegend verstehen, ich kann grundlegend verstehen, dass man denen was abgewinnen kann, aber die sind halt so weit weg von dieser richtig guten Umsetzung, weil auch hier hinten raus, schwach.
Ja, würde ich auch sagen.
Maxine fehlt mir noch.
Inhaltlich einfach nicht so gut, ne? Wundert mich. Wundert mich.
Aber, vielleicht kommt noch mal so ein Overhype-Horrorfilm. denn Oz Perkins hat schon einen Film in der Pipeline, der nächstes Jahr erscheinen wird. Der ist in der Postproduktion aktuell.
Short Arms.
Donald Trump.
Oh, oh, stark, stark, nehme ich mit. Nein, aber er macht The Monkey von Stephen King. Hat er gemacht.
Gab es schon mal eine Verfilmung?
Gab es schon mal eine Verfilmung?
Der ist aber nicht der Affe-Mensch, oder?
Nee, das ist mit dem diese Spielaffe.
Ach so, der Spielaffe, okay. Ja, es gab mal so eine Zeit, ganz viele Affenfilme, so Link, der Butler und der Affe im Menschen.
Und das wird kommen und er hat dafür tatsächlich Theo James und Elijah Wood bekommen.
Elijah Wood.
Als deswegen, Monkey.
Wie toll.
Als
Monkey, das wäre witzig.
Ja, also Elijah Wood.
Will you wear wigs? Will he wear wigs in this movie?
Ich hoffe, dass er wigs wearen wird. ich find's toll. Aber kommen wir mal kurz zu den Filmstarts der Woche und fragen uns, ob Ryan Reynolds in Deadpool 3 Wigs getragen hat.
Ja, hat er.
Ein Toupet.
Wir haben eine, ich würde sagen, relativ ausführliche Kritik dazu gemacht und tatsächlich traut sich diese Woche kaum jemand gegen Deadpool und Wolverine im Kino zu starten. Deswegen ist das unser Filmstart der Woche und wir nutzen die Gelegenheit, Xenias Meinung zu diesem Film spoilerfrei einzuholen. Denn wir haben unsere Meinung kundgetan in der Kritik gestern oder vorgestern. Ich weiß nicht genau, wann sie rausgekommen ist.
Habt ihr euch schon ausgeredet?
Wir haben uns komplett ausgeredet.
Wir vielleicht hier und da nochmal irgendwie was dazu sagen, aber das ist jetzt deine Bühne
ist
hier.
Ist deine Meinung? Schande,
ich habe mich gar nicht darauf vorbereitet. Ich dachte, dass wir das so abfrühstücken mit Verweisen auf die Kritik.
Nein.
Ja, okay. Also ich fand, dass der Film Spaß gemacht hat, für mich persönlich, dass da auch einige Gags sehr gut funktioniert haben und ich glaube, dass der Film auch vielen Fans Spaß machen wird und dass viele Leute den mögen werden. Ich habe aber für mich persönlich irgendwann ab der Mitte gemerkt, dass sich das Konzept Deadpool hat einen flotten Spruch auf den Lippen. Wir untermalen das mit einem 90er-Jahre-Soundtrack und wir haben Action-Szenen, in denen man vorher so eine Slow-Mo hat und eine Superheldenpose, sich irgendwann abnutzt. Mhm. Und ich dann auch am Ende da saß und dachte, reicht das, einen Witz selbstreflexiv nochmal zu kommentieren und damit in Anführungszeichen abzusichern, davor, dass man nicht in dieselbe Falle tappt, wenn man dann zum Beispiel das MCU oder andere Dinge ironisch kritisiert, macht es das dann besser? Weiß ich nicht. Und ich glaube, dass ich einfach dann finde, dass Deadpool dann nicht mehr hat als das, als dieses Spaßige. Und dann habe ich mir auch noch als Minuspunkt so ein bisschen aufgeschrieben, dass er in einigen Szenen auch nicht so gut aussieht, wie er hätte sein können, für mich persönlich. Da gab es dann eine bestimmte Action-Szene, die für mich so ein bisschen zu zerschnitten war. Aber wie gesagt, einige Elemente, da musste ich auch laut auflachen. Allen voran eine kleine Cameo-Rolle. Von einer
von
Figur.
Vielen.
Ja,
eine von vielen. Ja, ich würde auch sagen, es ist eine okaye Fortsetzung. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass dann die Figurenentwicklungen von zum Beispiel Wolverine vielleicht gelungener irgendwie umgesetzt wäre oder dann auch noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen würde, als das, was man jetzt da gesehen hat. Ja, hat sein Potenzial vielleicht nicht völlig ausgeschöpft oder so. Das ist alles, was ich dazu sage. Jetzt habe ich viel gesagt.
Alles nein, das wollten wir. Das wollten wir.
Stimmt ihr mir denn dazu? Ja, ungefähr.
Okay. Das ist schon unsere Kritik.
Ah, ist klar.
Ob wir dazu stimmen würden. Aber ich habe tatsächlich noch einen Start von Danke dir.
Ich habe noch einen Start, nämlich
startet die zweite Staffel von Cleo. Der Netflix-Serie, wo es um die ehemalige Spionin aus der DDR geht, die von Jelle Haase gespielt wird. Und ich bin ein bisschen gespannt.
Ich mochte die erste Staffel ja sehr gerne.
Ich
auch.
Ich habe einen Fun-Fact. Oh. Fun-Fact. Hat man einen Wellensittich, der so hieß.
Oh, jetzt kommt ein anderer Fun-Fact noch.
Ja?
Ja.
Ah, oh mein Gott, stimmt.
Ja.
Oh Gott, was Leute. Ein steines Erlebnis. Mit. Meine Katze ist auch Cleo. Oh Gott.
Nein.
Ich, ja, also, das heißt, ich habe sie ja jetzt gerade erst neu adoptiert. Also ist die Katze von meinem Freund, die wir jetzt zu uns geholt haben. Und sie ist ganz toll. Und sieht aus wie Salem von Sabrina.
Oh.
Weil sie ist ganz schwarz.
Spricht ja.
Zu mir manchmal.
Okay.
Sie sagt, ich will essen. Morgens um 5. Danke, Cleo. Ich habe auch noch ein kleines Filmchen, was ich geschaut habe, wo ich mit euch drüber reden wollte, weil es sehr witzig ist. Und zwar, euer Lieblings- oder unser Lieblingsregisseur hatte eine Cameo drin. Könntet ihr euch vorstellen, wer das sein
könnte? Warte, ironischer Lieblingsregisseur.
Ja.
Uwe Boll.
Hat ein Cameo in dem Film, den ich geschaut habe. Und zwar heißt der Do Not Expect Too Much from the End of the World.
Ja.
Den gibt's auf Mubi. Und ich kann den auch sehr empfehlen, den Film. Aber ich musste wirklich laut auflachen. Ich habe die Szene auch abgefilmt.
Wow, was?
Ja, so beziehungsweise dieses Zitat, weil es ist auch so, dass erstmal ein bisschen sich über ihn lustig gemacht wird auch. Weil es geht
warum
in dem
wohl?
Film dann auch darum, dass der sehr problematisch ist am Set. Und dann gibt es so eine.
Das ist eine Dokumentation.
Nee, der Film an sich ist eine schwarze Komödie eigentlich. Mhm. Und es geht eben um eine junge Frau. Also es ist ein rumänischer Film von Radu Jude. Und das spielt halt in Bukarest. Und es geht darum, dass man sie in einem Arbeitstag begleitet. Und sie ist so eine Art überarbeitete Gen Z, die halt eben von eigentlich nur den ganzen Tag im Verkehr steckt. Und der Film wird zwischengeschnitten mit so einem Film aus den 80er Jahren aus. Auch ein rumänischer Film, wo so eine Taxifahrerin geht und es ist so sehr viel, ich finde, da steckt so mega viel drin in dem Film, also zum einen natürlich so eine Kapitalismuskritik, also es geht viel darum, wie Menschen ausgenutzt werden von großen Firmen und was auch viel mit so rumänischer, so innerhalb des Landes, finde ich, so eine Nationalität auch ist, so nachdem der kommunistische Diktator Ceausescu sozusagen ermordet / abgesetzt wurde, gab es ja so einen krassen Boom auch und ganz, ganz viele so westliche Firmen, die Rumänien sehr, sehr runtergewirtschaftet haben. Und ich glaube, der Film versucht da viele Dinge zu verarbeiten, aber auch in so einem sehr beißenden, satirischen Kommentar. Also so die Hauptfigur hat einfach so einen, aus Joke, einen YouTube-Channel oder so einen TikTok-Channel, wo sie so Andrew Tate parodiert zum Beispiel. Und dann sagt sie, sie ist so wie, in Anführungszeichen, als lustiges Kommentar darauf, also kann man auch kritisch sehen, vielleicht sie ist so wie Charlie Hebdo, weil sie so versucht, das in so einem krassen Sinne zu parodieren. Also so, das ist der Humor des Films.
Ja.
Aber ich muss sagen, ich fand den wirklich sehr intelligent und spannend. Und dann plötzlich aus dem Nichts kommt so Uwe Boll um die Ecke und hat so eine Cameo und macht so ein Interview mit der Person. Und es ist aber schon auch so sehr kritisch. Also er wird jetzt auch nicht glorifiziert oder sowas, sondern
aber,
ich fand es dann wieder ganz
hat.
Gut, dass er wieder drin war, weil es wirkt schon sehr sympathisch, dass er über sich selber sich lustig machen kann. Ja.
Gott, aber das ist mir gerade so den absoluten Horror vom Ende der Welt offenbart. Das Ende naht und es ist so, Uwe Boll kommt auf dich zu und sagt, die Welt endet und er ist der eine Reiter der Apokalypse irgendwie.
Jo,
oh
es sind
Gott.
Aber auch nur 3 Sekunden, 3-4 Sekunden.
Okay, ja,
also es ist jetzt auch nicht so ein großer Teil des Films, aber ich fand das mega random.
Oh,
und,
aber Nina Hoss spielt da mit.
Nina Hoss spielt da auch mit. Sie spielt auch so eine ganz schlimme, so europäische, eine weiße Halsabschneiderin, die da so hinkommt und so sagt, oh, aber den können wir jetzt nicht filmen, der sieht zu traurig aus. Also weil ihr Job ist eigentlich, zu so Familien zu fahren, die so einen Arbeitsunfall hatten und wo dann die, wo sie so befragt werden, eigentlich Werbung zu machen, Sicherheitskleidung zu tragen auf der Arbeit. Und es geht dann aber darum, dass diese ganzen Menschen, die wirklich schreckliche Schicksale erlitten haben, einfach wegen den schlechten Sicherheitsvorkehrungen dieser Firma einfach jetzt zum Beispiel querschnittsgelähmt sind oder sowas. Also es ist wirklich so. Teilweise musste ich auch wirklich schlucken, weil das ist
auch wirklich sehr rahmschwarz.
Wo gibt's den?
Sehr rahmschwarz.
Wo gibt's
den gibt's auf Mubi.
Mubi hast du. Okay.
Ich kann den wirklich, wirklich empfehlen.
Ich stehe schon lange auf meiner Liste, weil ich finde den Titel auch einfach geil.
Ja, definitiv. Der ist, glaube ich, auch sogar in Cannes prämiert worden dieses Jahr.
Okay, ja. Ich bin
dann
sehr,
gehen wir
sehr
doch noch mit einem positiven Film raus, nachdem wir Longlegs, ich würde sagen, wollen wir noch eine Punktzahl für Longlegs geben, so am Ende raus?
Ich habe so 2 von 5 bei Letterboxd, es wäre so eine 4 gegeben, aber ich würde mich immer nur 5 anfreunden.
Ich wäre bei einer 4, weil
ich wäre auch bei einer 4.
Weil je länger auch da hier der Film zurück ist, desto vergessenswerter.
Je länger die
letzten Mal
zurückliegen.
Ja, genau. Mit Gott, Nicolas Cage in so 7-Meilen-Stiefeln.
Oh, ich muss aber sagen, ich habe wirklich das schlimmste Zitat, glaube ich, aller Zeiten auch noch aufgeschrieben, weil währenddessen liefen die deutschen Untertitel. Also wir haben den Film, der Screener, den wir bekommen haben, war halt im Englischen und darunter liefen die deutschen Untertitel. Und es gibt eine Stelle im Film, ich weiß nicht, ob die Synchro das auch so 1:1 umsetzt, aber da wird gesagt, du dreckige, kokette, olle Engelschlampe. Also ich finde dieses dreckige Kokette und dann noch mal alle. Also
dreckige
so
Krokette?
Krokette.
Ach so, okay. Krokette.
Das ist ja da irgendwie so
der
nett.
Kokette, Krokettaton.
Der Kokette.
Oh, Nicolas Cage. Nicolas Cage verfilmt den Krokettaton von Jonas. Das wäre toll.
Das wäre funny. Das wäre sehr funny. Aber ja.
Ich wäre auch eher bei 4 enttäuschten.
Ja, 4 enttäuschte Punkte.
4 enttäuschte Smileys.
Aber nimmt die Ansätze und macht mal was draus, weil die Grundzutaten waren gut.
Vielleicht ist es ja der Affenfilm.
Der Affenfilm, ja, aber ich finde, wir brauchen auch noch mal so einen, ja, wobei, was war denn so der letzte richtig krasse Thriller, der so in die schweigende Lämmer-Richtung geht?
Catch a Killer, fand ich. Oh ja, ging in diese Richtung, auch nicht perfekt inszeniert, aber hat auch dieses, boah, die Hauptcharaktere sind alle einsam und die ganze Welt ist kühl und der Killer, das ist auch sehr mysteriös und sehr weird. Also ich fand den tatsächlich überraschend gut. Schneidet aber insgesamt nicht so gut ab, glaube ich. Ist auch das Ende sehr diskutabel.
Ich glaube, ich würde tatsächlich noch mit, oh Gott, jetzt fällt mir wirklich Prisoners gehen von Denis Villeneuve. Der geht auch in so eine ähnliche Richtung, finde ich.
Stimmt, ja. Der ist ja auch schon ein bisschen was her.
Bei der ist ja, 2013 habe ich gerade gesehen.
Kann man Civil War als Thriller bezeichnen? Weil ich finde auch, der hat mir ja sehr gut gefallen, weil er eben dieses Gesetz.
Achso, ich war gerade beim MCU und so, hörst du?
Also, nee.
Nee, ja.
Aber klar könnte man auch eher so Anti-Kriegsfilm nennen, aber ich finde auch, der hatte so Thriller-Aspekte, die mir sehr gut gefallen haben. Von allem dieses Menschliche und dieses so Nightcrawler, diesen Nightcrawler-Aspekt noch mal zu durchdenken.
Nightcrawler ist auch MCU.
Prisoners ist nein, eigentlich 2013, nicht. Leute, ich komme noch nicht drauf klar, das hat mich gerade ein bisschen fertig gemacht. Ich habe gedacht, das wäre so 2 Jahre her.
Ja, das ist krass.
Aber generell, ich glaube, ich finde das ganz gut, wenn so Thriller wiederkommen. Also wie Schweigen der Lämmer in diesem Feeling. Aber ich glaube, das ist auch ziemlich schwer umzusetzen. Aber ich finde es gut, wenn noch mal sowas kommt.
Ja.
Es gab ja so Ansätze, ne, mit diesen ganzen Serienkiller-Verfilmungen, die aber alle sehr in eine sehr krasse, also damals zum Beispiel, es ging ja schon in eine sehr krasse und auch aus der Mörderperspektive eher zentrierte Version. Aber noch mal so gute alte FBI-Recherche, haut's noch mal raus. Ein bisschen wie Zodiac zum Beispiel auch.
Ja.
Sowas in die Richtung, solche Filme mag ich sehr, muss ich sagen.
Habt ihr Bienenschwarm gesehen?
Der
von Donald Glover, die Serie. Das ist so eine Miniserie. Die geht so ein bisschen in diese Richtung, weil da geht es um so eine Figur, die fanatisch einem Promi, also einer Art Beyoncé-Verschnitt hinterher verfolgt und auch irgendwie so sehr wahnsinnig wird dabei und auch nicht vor Blut zurückschreckt.
Ja.
Und das ist so ein bisschen, das ist, finde ich, war nochmal so eine, oft im Serienmarkt, finde ich, in den letzten Jahren.
True Detective darf man natürlich nicht vergessen. Weil ich glaube, True Detective ist wirklich das ist diese Kombi zwischen mysteriös, ist super unangenehm zu schauen und so ein bisschen Übernatürlichkeit und so Dämonenkram und Science und sowas spielt alles mit drin.
Da wollte ich jetzt noch die vierte Staffel.
Ja, die muss ich auch noch gucken.
Ich weiß gar nicht, hat Jonas die geguckt? Weil er ist ja so ein True Detective Ultra.
Ja.
Und der Jody.
Jonas wäre auch so ein Detective, glaube ich, ja. So ein Trenchcoat.
Oh mein Gott, ja.
Jetzt ist es Special ein bisschen zu warm, wo er jetzt
Special Agent Wrestle.
Glaubt ihr, der kommt mit einem gelösten Mordfall aus den USA zurück?
Vielleicht hat er irgendwie in den Canyon geschubst.
Oh. The Tragedy.
Vielleicht kommt er nochmal zurück und er kommt zurück und weiß, ich weiß, wer JFK umgebracht hat. Das ist so.
Und guckt nur so.
Das wäre
noch
weird.
So eine Großvatergeschichte neben der Schiffsschraube auch noch.
Ja, der.
Oh Gott.
Achso, oh Gott, du weißt, dass er herausfindet, dass sein Großvater JFK umgebracht hat.
Ja. Das wäre voll die Prämisse für einen Film, oder? Jemand findet raus, okay, scheiße.
Dann kündigen die alle und verkaufen das an ein Studio. Okay. Werden alle steinreich.
Ja, gut.
Gut.
Podcasts haben lange Beine und deswegen kürzen wir uns die jetzt.
Wir schneiden uns selber die Beine ab. Okay,
Hilfe, cool. Nein, wir schneiden nur den Podcast und nicht unsere Beine ab. Entschuldigung, okay. Das ist der Beginn von einem eigenen Horrorfilm. Okay, gut, ne? Also mach da mal was draus. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr diesen Podcast mit mir gemeistert
danke
habt.
Wir danken dir.
Ihr da draußen, ihr könnt bei Spotify ab sofort auch Kommentare schreiben. Und da würden wir euch mal einfach bitten, dass ihr mal reinschreibt, ob ihr Bock habt auf Longlegs oder eher nicht. Wartet ihr vielleicht darauf, dass ihr im Stream erscheint oder geht ihr direkt ins Kino? Das würde uns mal voll gerne interessieren. Ansonsten lasst auch gerne überall ein Follow da auf allen möglichen Audioplattformen. Das würde uns sehr helfen und wir hören uns ansonsten in der nächsten Woche bei Cinema
wieder.
Talks Back.
Okay, ciao.
Gut. Ciao.
Tschü.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Redaktion und Moderation dieser Folge: Xenia Popescu, Marius Stolz, Lennart Schmitz. Aufnahme und Schnitt: Toi Lindo und Lea Schimpf.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Ja, total geil, du. Ey, ganz ehrlich, du Henkes Corner. Du. Ey, guck dir das an, das ist total geil, du.
Warte, ich muss einölen.
Ich bin Henke und in meiner Corner bekommt ihr geile Gäste und den besten Blick hinter die Kulissen von Popkultur und Social Media.
Ich hasse das so
ich
sehr.
Hasse
das
es
ist einfach nur peinlich.
Ich hasse es, es ist alles voll damit. Alles ist
ja,
voll.
Ja, es ist auch nicht lustig. Ja. Es ist einfach nicht lustig.
Mein Dad hat mich immer Mike Molto oder Zwerg Müsli genannt. Ich glaube, könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich mich statt Zabex Mike Molto nennen.
Du Eumel. Du Schlawiner.
Eumel ist geil.
Aber das verwende ich dann, wenn, dann eher ironisch.
Ihr Ferkel.
Ja, überhaupt so tierische Begriffe finde ich ganz cool.
Komische Angewohnheiten.
Immer noch dieselben.
Ja, immer noch dieselben. Immer
so. Nee.
17 Tropfen auf der linken Schulter. Er hat gesagt, einseifen. Und ich sag dir ehrlich, Henke, trocken einseifen, da fühlst du dich wenig schon räudig. Das ist einfach
das
so ein Mechanismus,
wirklich,
wo du dir als Mensch denkst, das, was ich hier gerade mache, ist falsch.
Also rein in die Käppig-Schule, Füße hoch und ab in die Henkes Corner. Auf YouTube, in den Mediatheken und überall, wo es Podcasts gibt.
Das war ein Podcast von Funk.